Willkommen beim Urs-Meier-Podcast. Ja, dem Podcast mit dem Weltklasse-Referee früherer Zeiten aus der Schweiz. Urs, um was wird es denn gehen dieses Mal?
Da bin ich auch gespannt.
Ja.
Um Rugby, um keine
Rugby,
Ahnung,
wieso?
was es
Wegen der
jetzt.
WM verfolgst du die auch gerade? War ja
Ja,
Viertelfinale,
natürlich, ja.
aber ich habe gar nichts
Genau,
mitbekommen.
ja.
Kannst du da Aufschluss geben?
Ja, es gab interessante, spannende Spiele,
Ja, und
ja.
wer hat
Unter anderem
gewonnen?
gestern Abend natürlich war vor allem das Hauptspiel war ja Frankreich gegen Südafrika. Im Prinzip der amtierende Weltmeister Südafrika gegen die Heimmannschaft Frankreich. Eigentlich hat man erwartet in Frankreich, dass man ja, dass man eigentlich dieses Jahr den Weltmeistertitel holt. Und daraus wird aber nichts. Südafrika hat sich in einem wirklich spannenden, intensiven Spiel durchgesetzt und steht im Halbfinale jetzt gegen die Engländer, die gegen die Fidschi-Inseln gewonnen haben. War auch ein sehr, sehr enges und spannendes Spiel. Muss man auch sagen, ja, nee, es waren wirklich
Was ist mit
gute Handball.
Neuseeland?
Neuseeland spielt auch im Halbfinale. Die haben sich auch durchgesetzt gegen Irland, auch in einem wirklich zähen und guten Spiel. Die spielen gegen Argentinien, genau.
Und die haben gegen wen
Ja.
gewonnen? Ja, die Argentinier.
Die Argentinier, die haben gewonnen. Das ist das einzige Spiel, das ich so nicht verfolgt habe, aber die haben sich durchgesetzt gegen Wales. Genau.
Sind ja aber doch einige Länder, die man vom Fußball her auch kennt, große Fußballnation Deutschland fehlt. Naja gut, dafür gibt es hier einen Deutschen beim Urs-Meier-Podcast, das bin ich, Ralf Kohler, eben Journalist im Gespräch mit dem Referee, der halt nicht nur zu Fußball was zu sagen hat, wird ja auch als Vortragsredner gebucht. Achso, und wir waren ja dabei, worum soll es denn gehen? Weil ich denke immer, so eine Inhaltsangabe oder ein Appetitanreger für die Hörer könnte ja auch interessant sein, da wir ja aber nichts absprechen und ich dir nichts vorher verrate und ja auch wir beide sehr improvisierfreudig sind, ist das ja nicht immer so einfach.
Also was jetzt?
Ja, um was
Die
könnte es noch gehen? Was?
Inhaltsangabe? Was? Heute? In
Ja,
diesem Podcast?
ja.
Ja, es könnte um die Schweizer Nationalmannschaft gehen, die gestern auch ein Qualifikationsspiel hatte gegen Belarus. Es könnte um die deutsche Nationalmannschaft gehen, ja, die ja schlussendlich in Amerika unterwegs sind.
Dann machen wir das doch mal in dieser Reihenfolge. Hatte ich eh vor, mit der Schweiz zu beginnen, denn der Schweizer Hörermarkt ist ja auch sehr interessant. 3:3 gegen Belarus. Das Spiel in Israel war ausgefallen, beziehungsweise wurde für November neu angesetzt. Ich weiß natürlich nicht gut über diese schlechten Dinge, den Krieg in der Region haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ich weiß natürlich nicht, ob da die Lage sich beruhigt hat oder ob das dann zumindest in Israel oder vielleicht auf neutralem Boden stattfindet oder vielleicht gar in der Schweiz. Ja, wie sieht's denn aber erstmal, gehen wir nochmal weg vom Krieg mit den Schweizer Chancen für die EM in Deutschland aus. Da reden wir natürlich wieder über Fußball. 3:3 ist ja eigentlich doch etwas wenig gegen Belarus. Ich weiß gar nicht, durften die eigentlich immer mitspielen oder sind die jetzt zurückgekehrt? Belarus wurde ja auch ja, in Sippenhaft irgendwie genommen als Unterstützer von Russland, der Russen, die
Ja.
einen Angriffskrieg gegen die Ukraine wiederum führen. Ja, wenn man sich das einige Jahre später anhören wird, wird man hoffentlich gar nicht nachvollziehen können, ja, was da alles zugange war. Aber vielleicht wird es ja gar schlimmer, wer weiß.
Ja, also ich finde gut, dass sie mitspielen, mal ganz grundsätzlich. Und ja, und das 3:3 fühlt sich natürlich als Niederlage an, oder? Wenn man das Spiel aber gesehen hat, muss man sagen, können die Schweizer noch froh sein, dass sie noch ein Unentschieden gemacht haben. Also, da lag man kurz vor Schluss, lag man 3:1 im Rückstand.
Das ist ja wie beim EM-Viertelfinale Schweiz gegen Frankreich 2021. Gut, da gab es dann noch ein Elfmeterschießen, das die Schweiz gewonnen hat mit Jan Sommer, der groß genug war. Ja, ist er ja eh.
Ja, gut, aber da ist ja, ja, aber das war ja, Frankreich ist nicht zu vergleichen mit Belarus. Belarus ist ja in der Weltrangliste irgendwo an 100. Stelle oder noch weiter hinten, oder? Also, nee, also das ist natürlich, Ja, das hat schon daran erinnert, wie man einmal gegen Aserbaidschan verloren hat und vor allem auch zu Hause einmal gegen Luxemburg. Das war ja das beim Amtsantritt von Hitzfeld, hat man ja das erste Spiel gleich gegen Luxemburg verloren. War auch ein toller Start. Und gegen Belarus, oder? Und das Problem ist jetzt halt einfach, diese Punkte, die werden jetzt fehlen, oder? Also das heißt, man muss jetzt gewinnen dann bei den nächsten Spielen gegen Kosovo, gegen Rumänien, gegen Israel, muss man dann die Punkte holen, dass man halt dann in Deutschland dabei ist, oder? Und das ist schon, ja, was eben. Wie gesagt, man hat jetzt in den letzten Spielen unglaublich viele Gegentore auch immer wieder erhalten. Also irgendwas stimmt da in der Defensive der Schweiz, stimmt momentan leider nichts. Also da ist zu löchrig diese Abwehr. Die ist etwas wirklich wie etwas Schweizer Käse halt, wenn man das so sagt.
Erinnert mich ja geradezu an Deutschland, wobei das gegen die USA beim 3 zu 1 nicht so verkehrt war. Bleiben wir aber noch bei den Schweizern. Granit Xhaka hat jetzt das 118. Länderspiel gemacht und gleichgezogen mit Heinz Herrmann. Und schon weil der fast dein Jahrgang ist, er ist schon 65, Jahrgang 58, Osmeier wird es im Januar 2024. Kannst du doch sicher eine nette Anekdote über diesen Heinz Herrmann erzählen, den du ja dann bestimmt auch x-fach gepfiffen hast. Nicht verpfiffen,
Ja.
wohlgemerkt.
Ja, so oft habe ich hier nicht gepfiffen. Nein, der ist irgendwie ist der natürlich gerade so irgendwie vor mir fertig geworden mit seiner Karriere, oder? Aber natürlich sehr oft geschaut und sehr oft auch natürlich bewundert mit seinen langen blonden Mähnen, war er immer ein sehr auffälliger Spieler auch und ja, halt wirklich ein Spielmacher der alten Schule. Ein toller Spieler, ja, immer gewesen, ja. Aber eben, das ist ja immer schwierig, wenn man da zwei verschiedene Charaktere dann schlussendlich auch miteinander vergleicht, oder? Also
Um Vergleich hatte ich ja noch gar nicht gebeten, ist aber auch eine super
irgendwie.
Idee.
Ja,
Ja, und Heinz
war ja.
Herrmann hatte ja dann noch das Pech, dass da zu seiner Zeit die Schweiz noch nicht bei Turnieren dabei war, sonst wären noch ein paar Länderspiele dazugekommen. Weil auch jetzt die 118 ist natürlich eindrucksvoll, aber wenn man das jetzt mit den deutschen Topspielern von den Partien her vergleicht, kommt man natürlich auf die Idee, da fehlen halt Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Klar, bei Schaka jetzt nicht unbedingt. Aber grundsätzlich sind natürlich solche Turniere eine gute Gelegenheit, um da das Konto aufzustocken, gerade natürlich für die Stammkräfte.
Ja, also gut. Das sind meistens bei den Schweizern sind es meistens vier Spiele, die dazukommen. Gut, das sind dann noch Vorbereitungsspiele, die kommen ja auch noch dazu.
Ja.
Das sind es vielleicht fünf. Ja, das ist schon so fünf und dann kann man sagen, in einer Karriere hast du vielleicht zwei oder drei Europameisterschaften und zwei Weltmeisterschaften. Ja, das sind 5 mal 5, sind 25 Spiele mehr, die du hast,
Ja.
wenn du dich qualifizierst. Ja, hast du recht, ja. Ja.
Ja. Wobei Xhaka hatte ja einige Turnierspiele. Und gut, seine Karriere ist ja auch noch nicht zu Ende, deswegen wird er dann mit Sicherheit, selbst falls das nichts werden sollte mit der EM-Qualifikation, wird er den Rekord dann allein haben, bestimmt.
Genau.
Aber ich gehe ja
Da
trotzdem mal davon aus, dass die Schweiz es über die Grenze schafft zur Europameisterschaft nach Deutschland.
Ja, also das hoffe ich auch. Also wenn Sie jetzt das noch aus den Händen geben, dann sind Sie wirklich selber schuld und dann haben Sie auch da nichts verloren an der Europameisterschaft, könnte man so schön sagen. Nein, es wäre einfach schade um diese Mannschaft. Ich glaube, es ist eine Mannschaft, wo sehr, sehr viel Potenzial drin liegt, mit der ganzen Erfahrung, die in dieser Mannschaft auch steckt. Und es wäre wirklich schade, wenn sie natürlich im Nachbarland in Deutschland nicht dabei wären. Also das wäre ja fatal. Also drum, wichtig jetzt nächste Spiele gegen Kosovo zu Hause, gegen Rumänien auswärts. Ein schwieriges Spiel, ganz schwierig in Rumänien.
Ja, du weißt
Und
ja, wie schwierig das ist in Rumänien. Gerade natürlich für Schiedsrichter kann das schwierig sein.
ja, genau, es geht ja da wieder um eine Qualifikation. Und vor allem eben die Israelis, die darf man noch nicht abschreiben. Da bin ich jetzt gespannt, wann die dann wieder spielen und gerade in der Lage, wo sie momentan sind, ist natürlich sowieso, möchte man natürlich den Menschen im eigenen Land etwas noch zurückgeben. Man möchte die natürlich da auch mit guten Leistungen glücklich machen und dass man sich dann eben qualifizieren würde für die Europameisterschaft. Ja, also eben wie gesagt, das sind ganz, ganz schwierige Partien, die noch vor der Schweiz liegen, aber wie gesagt, die Mannschaft, die hat es, also das Problem ist ja nicht, dass das Fußballerische das Problem ist, es ist irgendwie, keine Ahnung, was momentan in dieser Mannschaft steckt, eben, dass sie diese vielen Gegentore kriegen und so weiter, also da ist Murat Yakin auch irgendwo gefragt, dass er da irgendwo die Defensive auch etwas stabilisiert, das wäre sicher von Vorteil.
Die Europameisterschaft, auf der einen Seite kann ich die kaum erwarten, denn dann haben wir ja sicher wieder Sommer, auf jeden Fall nicht Winter- oder Herbstwetter. Ja, es war hier nochmal schön in Deutschland am vergangenen Wochenende, aber ich glaube, damit hat sich der Sommer dann auch verabschiedet, während Urs Meier in seiner Wahlheimat Marbella in Spanien ja immer Sommer hat, wobei er ja auch viel auf Tour ist. Also auch in Berlin bald und in Mönchengladbach, also da kommt auch schon immer so ein Klimawechsel, der ja sicher das Immunsystem auffordert.
Ja, das ist ja gut. Man sagt ja schlussendlich, ich glaube, das ist ja Kneipp gewesen, eben, dass man eben so diese Wechselbäder machen soll, oder
Sebastian Kneipp, der Wasserdoktor, ja.
Oder duschen oder weiß nicht was. Nee, also von dem her kein Problem. Also mein Körper ist sich das gewohnt und der hält das gut aus.
Noch gestellt aus Schiedsrichterzeiten. Das habe ich mich ja übrigens auch gefragt. Du hast ja Ende 2004 aufgehört und wenn ich dann so richtig rechne, warst du ja gar nicht 47, 48. Gab es da noch ein anderes Alterslimit oder hast du einfach früher es gut sein lassen?
Nee, in der Schweiz gab es ein anderes, oder gibt es immer noch ein anderes Alterslimit. Also das heißt, international ist ja 40 gewesen, oder? Also da kannst du einfach, wenn ich jetzt im Januar geboren bin, darf ich einfach das ganze Jahr noch pfeifen, solange ich 45 bin, quasi, oder in dem Jahr, wo du 46 bist, bist du dann vorbei, oder? Also hätte am 1. Januar 2005 hätte ich nicht mehr pfeifen dürfen, international, hätte dann noch ein halbes Jahr in der Schweiz im Prinzip Spiele leiten dürfen, oder? Also im Prinzip die Saison, die Spielzeit zu Ende machen, aber das wollte ich dann nicht mehr. Also ich habe immer gesagt, wenn ich mal nicht mehr dieses FIFA-Zeichen auf der Brust trage, dann werde ich aufhören, oder? Und das war für mich klar, dass das spätestens im Ende 2004 der Fall war.
Wieso braucht dieses Symbol? Der Schiedsrichter kann ja trotzdem gut genug sein. Jeder weiß ja, Urs Meier war ein FIFA-Schiedsrichter.
Ja, aber trotzdem, das war für mich klar, als ich das FIFA-Zeichen gekriegt habe, habe ich gesagt, wenn ich das einmal abgeben muss, dann wird die Karriere auch vorbei sein. Also dann wird es vorbei sein und ich werde keine Spiele mehr leiten. Das habe ich auch gemacht. Also von dem her eben, wie gesagt, auch da. Das sind Sachen, mache ich etwas 100% oder dann lasse ich es lieber sein. Und das, aber das bin ich nochmals, das müssen ja nicht andere sein. Andere pfeifen bis,
Ja, vor allem geht. In Bayern hast du ja gesagt, ich meine da auch von einem Schiedsrichter gelesen zu haben, der jetzt 80 ist und gesagt hat, ja, in 20 Jahren bin ich 100. Ich meine, das sei ihm dann auch vergönnt, aber da schwang natürlich mit, vielleicht auch ironisch gemeint, ob er da denn noch pfeifen wird, wäre wahrscheinlich keine ganz gute Idee. Wobei 100 ist dann vielleicht das neue 80 oder 70, wenn man so will und falls man das überhaupt realistisch sagen darf.
Naja, sag immer wieder, wenn die fit sind, wenn die noch ein gutes Auge haben, wenn die noch Freude und Lust haben, dann sollen sie es machen. Also ich finde ja auch eben, wie gesagt, wir brauchen eigentlich gar keine Alterslimiten. Das ist tatsächlich so. Oder? Also im Prinzip hat man ja Leistungstests, vor allem natürlich im Profifußball. Und wer die Leistungstests besteht und gute Leistungen bringt, der soll eingesetzt werden. Das ist ja das, was ich schon 100 Jahre sage, schon bald. Ja, das sollte mal bei der FIFA und UEFA ankommen, oder?
Ja, gibt es denn da so ein Standesdenken, beziehungsweise muss es das denn geben? Also ist klar, dass ein Urs Meier, ein Felix Brüch, ein Felix Zweier dann nicht plötzlich in der zweituntersten Liga pfeift, obwohl er noch Spaß hat an der Sache, aber halt dann für den Profibereich nicht mehr in Frage kommt?
Ja gut, ich kann kann es ja schon sein, dass der eine oder andere, dass der sagt, ich pfeife einfach weiter, weil ich so viel Freude habe an diesem Hobby. Und da kann es ja auch sein, dass mal ein internationaler Schiedsrichter dann schlussendlich dann halt bei den alten Herren irgendwo pfeift oder keine Ahnung, wo auch immer. Das ist natürlich schon, irgendwann geht man in diese Ligen wieder zurück, wenn man nicht aufhört, das ist ganz klar, oder? Aber auch das eben nochmals, es muss für jeden Einzelnen muss es einfach stimmen, oder? Nochmals, wenn die Freude haben an dem und mit ihrer Erfahrung und mit ihrer Persönlichkeit, es wären die natürlich auch ein Mehrwert in diesen Ligen, also um Gottes Willen, wäre natürlich schon etwas Gutes. Aber eben, wie gesagt, bei mir ist es nicht der Fall. Also ich bin glücklich so, wie es momentan ist. Die kurzen Hosen sind vorbei. Wir haben jetzt lange Hosen an. Und mit diesen langen Hosen möchte ich auf den Bühnen mit Referaten, mit solchen Sachen möchte ich für die Schiedsrichterei werben, für Persönlichkeit, für Entscheidungen zu treffen, wie man mit Menschen umgeht und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ja auch ein Weg, den man einschlagen darf.
Es sind ja ohnehin rund 20 Jahre vergangen. Eine andere Frage kommt mir da aber auch. Jetzt hast du zwar eine deutsche Mutter, bist trotzdem Bilderbuchschweizer und in der Schweiz eben zu Hause, vor allem damals gewesen, zu aktiven Zeiten. Also spielst da dann womöglich doch eine Rolle, dass ja die Schweizer Liga eben eine kleinere Liga ist, wäre das vielleicht eine andere Sache gewesen, also diese Sache, ich pfeife nur, solange ich auch FIFA-Schiedsrichter bin, wenn du in der Bundesliga oder in der Serie A in Italien gepfiffen hättest, dass da der Unterschied auch nicht so krass gewesen wäre.
Könnte sein, ist natürlich schon ein Unterschied, ob du dauernd, also ob du viele Spiele hast, irgendwie für 60, 70, 80.000 Zuschauern, das hätte sein können, das ist jetzt eine hypothetische Frage, die könnte ich jetzt so gar nicht beantworten. Nein, ich glaube, es wäre vielleicht auch in der Bundesliga oder in England wäre es der Fall gewesen, weil ich habe auch gemerkt, mit dieser Belastung, die du da hattest eigentlich, irgendwann war es einfach mal gut. Es war gut. Also so irgendwie, man wird auch müde irgendwie. Und schlussendlich ist es ja, da möchte ich jetzt halt nicht despektierlich sein, aber wenn du über 10 Jahre oder 15 Jahre halt im Prinzip von mir aus Dortmund gegen keine Ahnung, gegen Schalke oder Dortmund, gegen Bayern oder gepfiffen hast, irgendwann jetzt auch ja zur Normalität oder das wird, ist dann halt nicht mehr Wochenende oder es ist nicht mehr Feiertag, es ist nicht mehr Weihnachten und Ostern, sondern es ist dann irgendwann wird es halt auch Montag, Dienstag, Mittwoch oder und da muss man selber wissen, ob man noch dieses innere Feuer hat oder nicht, oder? Und bei mir, ich habe gemerkt, nach dieser langen Karriere auch, dass irgendwo war es jetzt was gut, es war gut.
Tja, im Ostmeier-Podcast, um das vielleicht den neuen Hörern, die wir ja hoffentlich haben, auf jeden Fall brauchen können, zu sagen, ja, geht es eben einerseits um die aktuellen Dinge oder um die großen Dinge im Fußball und sogar im Leben und natürlich auch um die Personen. Ostmeier, seinen Weg und seine Vorträge auch und er überträgt ja auch vom Fußball einiges auf das gesamte Leben. Wie ist es denn eigentlich bei diesen Referaten? Hast du da auch technische Hilfsmittel oder bist du da ganz einfach als Person nur präsent?
Ja, kommt drauf an. Also in der Kanzelrede in Donaueschingen hatte ich ja keine Hilfsmittel. Also da war ich wirklich auf der Kanzel, Punkt fertig und durfte da im Prinzip meine Rede halten. Das war auch etwas ganz, ganz Faszinierendes, weil du musst dann im Prinzip die Bilder, die musst du den Menschen im Prinzip in den Kopf bringen mit deiner Sprache und mit deiner Art, mit deiner Leidenschaft, mit deinem nonverbalen Verhalten, Händen, oder? Ich bin ja sowieso einer, der sehr viel mit den Händen spricht. Keine Ahnung, ob das damit zu tun hatte, dass ich mit Italienern im Prinzip aufgewachsen bin. Meine Großmutter hat ja immer Gastarbeiter als Untermieter gehabt. Also ich bin immer mit Italienern aufgewachsen und die haben natürlich sehr viel mit den Händen gesprochen. Und das habe ich irgendwo auch. Also eben so musst du das dann vermitteln, also im Prinzip ohne technische Hilfsmittel. Das ging in Donaueschingen sehr, sehr gut, nehme ich an. Und aber normalerweise habe ich natürlich eine PowerPoint-Präsentation, aber da arbeite ich vor allem mit großen Bildern, also mit großen Bildern vom Fußball zum Beispiel, mit Persönlichkeiten drauf. Also da ist nicht irgendwie Text oder so irgendwas, sondern sind einfach Bilder, die das Ganze dann irgendwo unterstützen, die halt dann eben ein Gefühl auslösen, oder? Und das ist ja immer wichtig, dass du bei solchen Vorträgen den Menschen eben diese Gefühle bringst, dass es da reingeht, eben im Prinzip nicht nur übers Ohr, sondern vielleicht eben auch dann übers Auge mit den Gefühlen dann ins Herz geht. Das wäre eigentlich so mein Ansatz, wo ich hin will. Und ja, das mache ich natürlich eben, wie gesagt, dann auch zum Teil mit Filmausschnitten. Dass das Ganze natürlich dann unterstreicht, oder? Also Fußball ist an und für sich ja nur das Transportmittel, oder? Also schlussendlich ist es ja, der Inhalt ist eigentlich das Entscheidende. Und das Transportmittel ist der Fußball. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, das sage ich nochmal. Meine Großmutter, wenn es mir nicht gut ging als Kind, wollte die mir immer Klosterfrau Melissengeist geben, oder? Und das Zeug möchtest du eigentlich als Kind nicht trinken. Also, was hat sie gemacht? Sie hat dir einen großen Würfelzucker, und die waren ja früher so in den 60er Jahren, waren die fast dreifach so groß wie heute. Das waren so richtige Brummer. Dieser Würfelzucker, die hat sie dir unter die Nase gehalten, hat gesagt, möchtest du den? Natürlich mochtest du den, weil Zucker war in dieser Zeit so eine Mangelware. Also hat sie gesagt, okay, dann kannst du ihn haben. Und dann hat sie Klosterfrau Melissengeist draufgetröpfelt, oder? Und dann hast du das ganze Zeug genommen, oder? Und eigentlich sind meine Vorträge genau auch so aufgebaut, oder? Dass der Fußball ist der Würfelzucker, oder? Und die Botschaften, also der Klosterfrau Melissengeist, der kommt da schon drauf. Und ja, und in der Regel ist es so, dass die Leute dann immer noch mehr Zucker wollen. Also bring noch eine Geschichte. Und natürlich auch bei den neuen Geschichten hat es wieder eine Botschaft drin. Oder? Es sind einfach nicht nur Geschichten, die einfach bla 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 sind, sondern die schon Inhalte haben. Und das merken vor allem die Nicht-Fußballer, die merken das noch viel, viel mehr, oder? Weil die sind natürlich dann überrascht, oh, dass der Fußball eigentlich so viel, dass der Fußball so viel Parallelen hat zur privaten Welt oder auch zur geschäftlichen Welt. Da sind sie oft sehr überrascht, vor allem eben, wie gesagt, die nicht so Fußballbegeisterten, die sind dann umso begeisterter über den Vortrag und haben dann meistens auch so, ja, jetzt schauen wir auch mal Fußball, jetzt müssen wir das auch mal schauen, diese Parallelen, dass wir das mal sehen auf dem Fußballplatz. Dann schaust du eben auch den Sport etwas anders an, wenn du dann eben diese Vergleiche hast oder diese Parallelen siehst.
Ja, die Episode mit dem Melissengeist und der Großmutter hat Rosmeier tatsächlich schon mal erzählt. Aber das macht ja rein gar nichts oder ist ja gar nicht weiter relevant, wenn Sie die nicht gehört haben. Und das bringt mich ja auf die Idee, Ihnen nochmal nahezulegen. Hören Sie doch mal ein paar Folgen nach. Kann sich sicher lohnen. Und solche wie aus dem Oktober 2021 schwierige Schiedsrichterthemen sind ohnehin zeitlos oder die Schiedsrichtervorstellungen gleich zu Beginn des Urs-Meyer-Podcasts vor der Europameisterschaft 2021, da pfeifen ja auch noch viele. Und ich sage jetzt mal, der normale Fußballfreund macht sich ja da nicht so viel Gedanken, welche Charakteristik hat jetzt der eine oder andere Schiedsrichter, wofür steht der und wofür nicht. Und wenn man dann sensibilisiert ist, kann man ja auch tatsächlich ein wenig anders schauen und gucken hat. Sich der jetzt verbessert vielleicht, redet er nicht mehr so viel. Gut, der eine, wo Rosmeier das beklagt hat, pfeift nicht mehr, Laos aus Spanien. Aber ja, da gibt es ja verschiedene Kriterien, die man sich dann anschauen kann. Deutschland gegen USA Testspiel. Es sind ja gar nicht so viele Gegner verfügbar, weil die eben in der Qualifikation im Einsatz sind. In Hartford, wo ja einst die deutschen Tennisspieler auch den Abstieg verhindert haben, 1987, und die US-Amerikaner im Tennis eben aus der Davis Cup Weltgruppe abgestiegen sind. Ja, Hartford war der Austragungsort. Aber du hast das Spiel doch bestimmt nicht gesehen, oder?
Nein, habe ich nicht gesehen, tatsächlich nicht.
Ja,
Nein,
war
habe
aber
ich.
ganz munter. Ich habe es ja auch nicht ganz gesehen. Allerdings hattest du da schon wieder einen guten Eindruck, teils von der deutschen Mannschaft, eben der Einsatz, das Kämpferische. Gut, dieses Traumtor von Christian Pulisic, der USA zur 1:0-Führung, da hatte ich allerdings auch deutlich das Gefühl, dass die Abwehr nicht so gut stand. Es erinnerte dann an die vorherigen Begegnungen. Aber immerhin, auch ein Sieg ist ja mal wichtig. Und vielleicht kommt das jetzt unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. War ja das erste Länderspiel mit ihm. Vielleicht kommt es jetzt doch wieder so langsam ins Lot. Und dann bei der EM müssen wir ohnehin ja, einfach schauen, wie dann die Dynamik ist.
Also ich denke schon, also das ist ja auch zu hoffen, dass ja dieses Feuer jetzt wieder entfacht wird und genau, und dann schlussendlich an der Europameisterschaft dann eben die Leute wieder begeistert, so wie das ja war 2006 an der Heim-Weltmeisterschaft, jetzt an der Heim-Europameisterschaft. Das kann schon passieren, also eben wie gesagt, also da ist noch lange her. Ich habe da auch schon wieder irgendwo Berichte gelesen, ja, dass man das im Vorfeld noch nicht spürt, dass da diese Europameisterschaft ist, dass da noch nicht irgendwie so diese Vorfreude da ist. Aber habe ich gesagt, das war auch 2005, 2006 war das genau dasselbe. Also im Prinzip ist es halt schlussendlich immer wieder, erst wenn es dann losgeht eigentlich, dann kommt im Prinzip diese Freude und so weiter. Und da muss man jetzt eben auch etwas Geduld haben. Also ja, gut. Also.
Schauen wir nochmal auf die Qualifikation. Spanien ist zum Beispiel durch, nach einem 1:0 in Norwegen. Und wenn ich das richtig sehe, verpasst also Erling Haaland, der norwegische Superstürmer, diese Europameisterschaft. Hat es da natürlich schwer, aber auch sein Land war ja schon bei Weltmeisterschaften dabei. Also aussichtslos grundsätzlich ist das nicht. Und das ist für mich doch auch ein positiver Punkt, der jetzt folgt, auch wenn natürlich bei 24 Teams für die EM, 48 für die WM, die Chancen groß sind, gerade für die etablierten Nationen dabei zu sein, ist es ja nicht so, dass da jetzt alles, völlig klar ist. Es gibt zum Beispiel die Gruppe mit der Ukraine und Italien ist da auch dabei und noch ein großes Land, wo irgendwie klar ist, dass einer, den man sich da durchaus vorstellen könnte, gar nicht dabei sein kann. Und auch sonst ist es durchaus in ein paar Gruppen zumindest mal spannend. Okay, am Ende mögen sich die Großen durchsetzen. Die Niederlande zum Beispiel kämpfen auch noch gegen Griechenland. Aber okay, die hatten ja auch schon ihre gute Zeit, wenn die auch schon 20 Jahre her ist. Aber vielleicht sind die ja jetzt auch stärker, als wir so vermuten. Ja, magst du noch was zur EM
Ja, aber eben
zu
schon,
dem Modus
Holland
sagen?
wäre natürlich schon ein herber Verlust, wenn Holland nicht dabei wäre bei der Europameisterschaft. Und ich sehe immer noch die Bilder von 2008, oder? Also das im Prinzip das Land, das eigentlich am meisten Freude, am meisten ja, Party im Prinzip reingebracht hat, mindestens in die Schweiz, waren natürlich die Holländer, oder? Also da, wo die Holländer waren, da war Stimmung, da war Farbe, da war Freude. Und darum ist es einfach schade, wenn Holland nicht dabei wäre. Also mal ganz grundsätzlich, das wäre wirklich, ja, kann einfach nur sagen, schade.
Aber noch ist es ja nicht so weit, oder es wird vielleicht auch nicht so weit kommen. Kurze Pause. Ja, ein Podcast-Sponsor wäre doch eine feine Sache. Also wenn Sie uns da weiterhelfen können, einfach mal eine Nachricht. RalfKohler2000@gmail.com. Ich habe es schon oft gesagt, aber man kann ja auch am Ball bleiben, nur weil bisher da nichts passiert ist. Muss das ja nicht heißen, dass es so bleibt. Und Ralf Kohler steht auch für journalistische Kompetenz und vielleicht können Sie die ja brauchen für ein wie auch immer geartetes Projekt. Das heißt, dass Sie ein Buch schreiben wollen, vielleicht gar als Prominenter oder etwas zu moderieren haben, zu kommentieren, Pressemitteilungen ja, erstellen und versenden lassen müssen. Ihrer Fantasie sind da wenige Grenzen gesetzt und die E-Mail-Adresse für den Erstkontakt ist ralfkohler2000@gmail.com. Christian Blecki Schwarzer ist ein deutscher Handball-Weltmeister von 2007 und immer wieder zu hören, wenn es eben um Handball geht, bei Erhellendes von Blecki Schwarzer, ein weiterer Podcast. Den Sportbuch-Podcast lege ich Ihnen noch ans Herz und Bühne frei, Vorfahrt für Unterhaltung, gerade bei den Formaten dann sicher auch durchaus sind die geeignet, um ältere Folgen nachzuhören, weil sich da ja nicht unbedingt was ändert an den Büchern oder an den Bühnenauftritten des einen oder anderen Künstlers. Ja, das also die Podcast-Empfehlungen und die Bitte, um Sponsoren sich zu melden. Ja, als Hörer, als Hörerin muss man ja auch nicht stumm bleiben. Wir sind doch in einem interaktiven Zeitalter, also gerne auch da die Mail schicken, ralfkohler2000@gmail.com. Ich kann die natürlich auch weiterleiten dann an Urs Meier und seine Mailadresse finden Sie sicher auch im Internet, davon abgesehen. Ansonsten, ja, gibt es ja diese Kommentarfunktion beim Podcast, auch sehr selten benutzt bisher, aber ich sehe ja, es gibt Hörer, also melden Sie sich doch mal und sagen, ja, wie Sie darauf gekommen sind, ob Sie immer hören und was Sie reizt und was Sie nicht so reizt. Ja, wir haben ja oft auch Schweizerdeutsche Übersetzungen zum Beispiel von Liedern unter anderem oder Fußballsprüche können ja bald wieder reinkommen, weil der Fußballspruch des Jahres in Deutschland gekürt wird. Urs Meier, jetzt bist dann du wieder dran. Ja, genau, jetzt ist er gerade mit dem Schreibtischstuhl weggerückt.
Nehme ich den Stuhl.
Wir haben ja noch diesen Dauerbrenner Video Assistant Referee und da habe ich vernommen, dass es in Deutschland oder auch bei den Trainern jetzt Überlegungen gibt oder den Widerstand, man sollte die Sache beschränken eben auf schwarz-weiße Unterscheidungen, was du auch ja eigentlich anregst. Die Frage für mich ist aber dann, wenn man ja einen neuen Weg einschlagen will, müsste es auch nicht die Koordinierung geben, sagen wir mal, international, dass der VAR als Instrument ja überall möglichst gleich angewendet wird.
Ja, naja, jein. Ja, also es wäre natürlich schon gut, wenn man es überall mehr oder weniger gleich anwenden würde, damit man dann eben vor allem auch nicht im internationalen Bereich dann irgendwie auf neue Situationen trifft, die man vielleicht in der Meisterschaft nicht hat. Ja, das wäre sicher ratsam. Ja. Aber was ist der Weg, oder? Der Weg ist, will man jetzt einfach an diesem VAR bleiben
Will ja
oder
sogar Felix Brüch als früherer Weltschiedsrichter.
was?
Ja, dass man dabei bleibt oder wenn er sagt, er möchte gar nicht mehr ohne pfeifen, dann ist das ja schon ein deutliches Statement.
Ja, ich sage ja von ihm. Also, da gibt es aber auch andere Statements.
Natürlich.
Oder vielleicht gibt es eben auch die Statements eben nicht, weil die Schiedsrichter zum Teil Angst haben, etwas Negatives zu sagen gegenüber dem VAR. Das ist momentan nicht gern gehört von den Verbänden, oder? Also durch das scheuen sie sich auch, die Schiedsrichter da etwas Negatives zu sagen, oder? Und das ist ja genau die Problematik. Sobald dass sie dann mal aufgehört haben, da kommen vielleicht schon eher die negativen Stimmen, vor allem wenn sie dann nicht mehr beim Verband tätig sind. Also ich bin ja nicht sicher, dass alle Schiedsrichter so unglaublich glücklich sind mit dem, was da hier abläuft. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es wächst natürlich jetzt eine Generation nach. Die kennen fast nichts anderes als diesen
Von den Anfängen her aber
Videoassistenten
schon, muss man ja auch im Blick haben.
oder Videoassistenten. Ja, aber wenn sie dann jetzt schon, wie alt ist es jetzt in Deutschland schon?
Seit
Sechs, sieben
2017.
Jahre. Ja,
2017, ein Jahr vor
sechs
der WM.
Jahre. Ja, 6 Jahre schon. 6 Jahre, wenn du 6 Jahre jetzt schon mit dem zu tun hast. Dann weißt du schon bald nicht mehr, wie sich's anfühlt, ohne Assistenten zu arbeiten. Ja, eben, es kommt dann so wie soll ich das sagen? Das ist wie im Autofahren oder weiß nicht was, wenn du auf einmal die ganzen Assistenzsachen im Auto hast, Spurassistenz, Distanzassistenz, Rückfahrassistenz, oder? Du hast nur noch Assistenten, alle helfen dir irgendwie, um dein Auto einigermaßen irgendwo vorzubewegen, oder? Und irgendwann bist du nicht mehr bereit, im Prinzip das selber zu machen. Auf einmal verlierst du eben dieses Gefühl für das Autofahren vielleicht etwas, oder? Und das ist ja genau dasselbe mit diesem Videoassistenten. Oder auf einmal ist es einfach normal, dass du die Entscheidungen nicht mehr triffst, dass du wartest, ob da jetzt was kommt, noch vom Kölner Keller oder nicht. Oder? Und das nimmt dir dann eben dieses Feeling im Prinzip von dieser Verantwortung im Prinzip, aber auch für diese Entscheidungen, oder? Und ja, ob dann das besser ist oder nicht, ich bin da wirklich eher auf der Meinung, das habe ich schon immer gesagt, wir müssen die Schiedsrichter stärker machen, wir müssen denen dieses Fußballverständnis im Prinzip einimpfen, damit sie eben dann auch, wenn sie als Videoassistent fungieren, dass sie eben das auch haben, dass sie das Gespür haben für die Situationen. Und ich glaube, wenn man das jetzt so etwas international anschaut, in England zum Beispiel, oder? In England werden die Schiedsrichter schon angehalten oder auch die Videoassistenten angehalten, da zurückhaltender zu sein. Die Schiedsrichter dafür eben angehalten, eben Entscheidungen zu treffen, mutige Entscheidungen zu treffen, da reinzugehen, oder? Und das sieht man auch, oder? Und da wird auch viel weniger zum Teil diskutiert. Man überlässt dann halt diesen Entscheid eher dem Schiedsrichter und so weiter. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach wäre das der richtige Weg. Also ja, da bin ich eher auf dieser Schiene, oder? Ja, mal schauen, eben wie gesagt, wie sich es noch weiterentwickelt, oder? Nochmals, was Felix Brüch natürlich meint, dass er eben nicht mehr der einzig alleinige Sündenbock ist nach dem Spiel, oder so nach dem Motto, das ist ja etwas, was sich ja verändert hat mit dem Videoassistenten, dass auf einmal wer der VAR ist ja schuld, oder? Und wer ist der VAR hinter dem Namen VAR? Ja, das sind natürlich verschiedene Personen, die da hinten vielleicht sitzen.
Ja, du warst ja schon im Keller.
Ja, eben nochmals, eben es ist so anonym, oder? Es ist dann nicht mehr der Schiedsrichter, der unbedingt der Hauptschuldige, sondern es ist dann je nachdem, ist es der VAR, oder? Der VAR war schuld, ja toll. Der VAR war schuld. Das sind Menschen, die da hinten sind, oder? Und irgendjemand hat ja da irgendwie was Falsches dann entschieden, wenn es in die Kritik kommt, oder? Und warum? Und meine Frage ist immer wieder dasselbe, oder? Warum wurde falsch entschieden? Warum wurde das nicht gesehen? Warum hat man trotzdem nicht den richtigen Entscheid getroffen, oder? Und dieses Warum hat meistens eine Antwort: Fußballverständnis. Fußballverständnis. Oder? Und genau das ist der große, wie soll ich das sagen, das große Problem, das wir haben, dass wir in der Ausbildung, dass wir da einfach immer noch zu wenig in diese Richtung machen, oder? Und das hat natürlich auch mit dem zu tun, dass wir eben noch nicht diese professionellen Strukturen haben. Jetzt komme ich wieder auf mein Lieblingsthema, weil wir natürlich auch von der Zeit her sind die Schiedsrichter jetzt schon mehr oder weniger am Anschlag, oder? Also mit dem normalen Training, dann noch das käme auch noch dazu und so weiter. Das sind natürlich alles zusätzliche Aufgaben, die gemacht werden müssen. Ja, und irgendwann ist halt der Wagen überladen und darum muss man eben schauen, dass man eben dieses Überladen, dass man das verhindert. Aber das Überladen passiert eben, weil man eben auch noch geschäftlich dauernd gefordert wird, oder? Und dieses Abseits vom Fußball, das müsste mal total reduziert werden, oder? Dass man eben sich wirklich auf den Fußball konzentrieren kann in dieser Zeit, wo man an der Spitze ist, müssten die Schiedsrichter Profis sein. Vor allem die internationalen Schiedsrichter, die so viel unterwegs sind, da kannst du nicht noch nebenbei auch noch arbeiten und weiß nicht was und dieses Problem auch noch irgendwo mitnehmen, sondern da musst du einfach Profi sein mit einer professionellen Struktur vom DFB, von der DFL. Also da muss, wie gesagt, auch die Leute, die im Hintergrund arbeiten mit den Schiedsrichtern, die müssen auch Profis sein. Und dann hätten wir da weniger Probleme. Und dann würde das vielleicht, das Warum haben wir jetzt wieder Fehlentscheidungen gehabt, würde wahrscheinlich dann auch sehr, sehr stark reduziert werden.
Urs Meier war selbst über ein Jahrzehnt lang FIFA-Schiedsrichter. Weißt du denn von Kollegen oder eben Ex-Kollegen, die ausgebrannt sind oder wo du es vielleicht nicht weißt, aber dir denkst, wenn du was mitkriegst, was der für ein Programm hat und welchen Eindruck er auf dich macht, da ist was im Kommen oder der ist eigentlich wirklich drüber oder von Leuten,
Ja.
ja, wo dann irgendwas aus dem Ruder läuft. Nehmen wir mal an, die Frau trennt sich dann, du siehst die Kinder nicht mehr oder ist alles noch schwieriger. Jetzt nur als Beispiel, das kann ja dann auch sein, ein Mosaikstein fällt dann weg oder fällt irgendwie anders und das ganze System kommt dann aus der Balance. Du hast ja da sicher die Einblicke und Kontakte.
Ja, das kann alles passieren. Das sind ja genau diese Sachen, die dann halt passieren, oder? Weil jeder hat ja seine Erwartungshaltung, die Familie hat eine Erwartungshaltung, oder? Wenn mein Mann zu Hause ist, sollte er doch Zeit haben für die Familie, oder? Im Prinzip der Geschäftsführer oder der Inhaber eines Geschäftes hatte die Idee, oder die Mitarbeiter haben dann die Wahrnehmung, wenn er jetzt doch kein Spiel hat, müsste er sich doch jetzt für das Geschäft interessieren, müsste er sich doch für uns interessieren, er müsste doch jetzt die Zeit hier haben. Also sind so alle möglichen, die da ziehen. Aber das ist ja nur das eine, oder? Das andere ist ja im Prinzip natürlich dann auch die Meisterschaft, oder? Also im Prinzip steigert sich das natürlich auch so gegen November, Dezember hinein, oder dann im Prinzip auch auf die andere Seite. Also dann hat man diese internationalen Spiele, man ist viel unterwegs, eben wie gesagt, und hat die Bundesligaspiele, man ist dauernd irgendwo angespannt, oder? Und dann passiert eben genau das, dass man dann so im November, Dezember, dass man dann irgendwie ausgebrannt ist, oder dass man müde ist, dass man geistig müde ist, oder? Und das ist die größte Gefahr, oder? Dass man eben körperlich geht schon noch, also man kann ja schon noch rennen und so weiter, das ist nicht das Problem. Die Schiedsrichter heute, die sind relativ gut drauf, was die Körperlichkeit anbelangt. Das ist ja auch so etwas, was ich auch sage. Eigentlich machen sie viel zu viele Tests, diese Spitzenschiedsrichter, oder? Warum müssen die mitten in der Saison, müssen die auch noch einen Konditionstest absolvieren, oder? Wenn sie schon so viele Spiele haben, wenn sie schon so dauernd unterwegs sind, müssen sie auch noch einen Konditionstest absolvieren. Also ich glaube, es fällt keinem Trainer ein in der Bundesliga, mitten in der Saison, denen noch einen Konditionstest aufs Auge zu drücken. Also das ist ja wirklich ein Blödsinn, oder? Sondern die beweisen ja jedes Wochenende, dass sie im Prinzip, dass sie ihre Leistungen bringen. Also auch da könnte man mal etwas weniger machen. Weniger Konditionstest wäre zum Beispiel mal etwas, was ich auch vorschlagen würde beim DFB für die Spitzenschiedsrichter. Aber das ist was anderes. Aber eben das trägt auch dazu bei, dass man dann irgendwann müde wird, oder dass man einfach auch geistig müde wird, und dann passieren dann halt eben solche Fehler, dass man irgendwie eine klare Szene übersieht, falsch wahrnimmt und so weiter und so fort. Und da sind wir wieder beim Warum, oder? Warum ist das passiert? Ja, weil sie eben vielleicht eben nicht mehr fit sind, weil sie eben in der Konzentration nicht mehr 100% da sind. Dann reicht es halt schon für so einen Aussetzer. Ja, und dann haben wir halt genau das, ja, was wir eben nicht wollen.
Das war jetzt ein Stück weit ja auch biografisch sogar, aber trotzdem nochmal die Frage, kennst du Schiedsrichter, wo du zumindest das Gefühl hast oder wo du gar weißt, der ja ist ausgebrannt, sagen wir mal, oder könnte gar depressiv werden? Das ist ja mit den Fachbegriffen manchmal schwierig, aber jedenfalls, es ist zu viel und
Ja,
man
gut,
kann
das
eben nicht loslassen so leicht. Oder weiß nicht, was man loslassen könnte und sollte bei den
also
Typen.
ich werde sicherlich da in diesem Podcast irgendwo Namen nennen oder
Das habe
irgend
ich ja nicht mal
sowas.
erwartet, aber ich meine, du
Hoffentlich
kennst ja
nicht.
auch so viele Schiedsrichter, da ist ja der Kreis groß genug. Oder
Ja,
gibt es
ja.
ein Urs Meier Sorgentelefon, wo sich mal jemand meldet und sagt, du, wie hast du das eigentlich gemacht? Ich weiß jetzt im Moment gar nicht mehr, mir wächst alles über den Kopf.
Ja, also ich glaube, das ist ja immer wieder, es sind immer wieder dieselben, die natürlich dann irgendwo in Gefahr laufen. Eben wie gesagt, wenn man zu viel macht, solange dass es ja positiv läuft, solange dass es ja gut ist, dann ist es ja meistens, ja, erträgt man das im Prinzip besser. Aber eben, was du vorher richtig gesagt hast, es sind ja oft dann so Mosaiksteinchen, die da vielleicht rausbrechen in diesem Bild. Also wenn dann eben vielleicht eben in der Familie mit der Frau oder weiß nicht was, wenn das dann nicht mehr stimmt, oder? Und dann beginnt das eben das Ganze zu wackeln, oder? Und das ist ja immer die Gefahr, oder? Und da muss man gut hinschauen, oder? Und ja. Aber wie gesagt, ja, ich hoffe natürlich, dass man beim DFB im Prinzip eben auch, oder so bei der DFL, bei den Schiedsrichtern, dass man da eben auch mit einem Psychologen zum Beispiel zusammenarbeitet, wo dann eben auch die Schiedsrichter sich melden können, wenn solche Sachen ist. Oder man braucht dann immer so eine Ansprechperson, und die kann nicht der Schiedsrichterchef sein, das kann auch nicht der DFB-Präsident sein, das muss eine Vertrauensperson sein, eben wo man sich dann hinwenden kann. Und das ist nicht nur bei den Schiedsrichtern übrigens so, das wäre auch bei Firmen so, oder die eben auch solche Stellen im Prinzip anbieten müssen, weil das ist ja immer etwas, auch im Geschäftsleben kann das ja auch passieren, dieses Ausgebranntsein, dieses ja, eben ausgebrannt, eben das ins Burnout laufen, das hat ja auch immer eine Ursache, und das muss man versuchen zu verhindern. Da muss man versuchen, schon frühzeitig das zu erkennen und auch dementsprechend eine Stelle zu haben, wo man eben diese Gespräche führen kann.
Oder warst du sogar über der Grenze irgendwann?
Nein, über der Grenze war ich nicht, aber ich war sicher schon. Wie soll ich das sagen? Ja, ich war einfach so dran, dass irgendwann ja, irgendwann war so mal der Moment, wo ist jetzt der richtige Moment, aufzuhören, oder so, wo ist die Freude, ist die noch da? Ja, ich hatte mal eine kurze Überlegung, nach der Europameisterschaft 2000 im Prinzip aufzuhören. Das war tatsächlich, irgendwo war ich mal so dran.
Das hat ja mit einem Gefühl von Benachteiligung auch zu tun, oder? Wenn ich mich
Ja
da
gut,
richtig erinnere.
das war damals die Benachteiligung, aber es war auch die Trennung von meiner Familie. Es waren natürlich dann einige Aspekte, die da reingelaufen sind. Eben wie gesagt, Familie, auch im Geschäftlichen, also nach dem Motto, ist das der richtige Weg, den ich da mache. Daneben die Benachteiligung, die ich erleben durfte oder musste im 2000 an dieser Europameisterschaft, natürlich dann auch diese Enttäuschung, oder? Und da kommt eben diese Sinnfrage, oder? Also so nach dem Motto, für was mache ich das? Ja, hat das einen Sinn, oder? Das ist ja immer etwas Wichtiges, dass du einen Sinn siehst in deiner Aufgabe, und wenn dieser Sinn nicht mehr da ist, dann kann es schon sein, dass man dann eben in einen Burnout vielleicht auch läuft, oder in irgendwo Entscheidungen dann trifft, die dann nicht so gut sind. Und ja, und darum ist es wichtig, in diesen Momenten dann jemanden zu haben, der dir da vielleicht diese Unterstützung gibt. Ja,
Wer war das denn bei dir?
bei mir war es dann halt sicher, eigentlich waren es ehemalige Schiedsrichter, Bruno Galler, Serge Mumenthaler, es war aber auch der Michel Vautreau aus Frankreich, der mich da geholfen hat, war auch ein ehemaliger Schiedsrichter. Es waren dann solche Leute, die mir das im Prinzip den Sinn, also im Prinzip auch da irgendwie die Unterstützung gegeben haben in der Schiedsrichterei, dass ich da nicht aufgehört habe. Und ja, und das andere, das Private, das habe ich dann irgendwie wieder auf die Reihe gekriegt. Ja, die Freude kam dann Gott sei Dank wieder zurück.
Habe ich das richtig in Erinnerung, dass die Kinder ja auch bei dir waren, mindestens zeitweise?
Nein, eigentlich nicht. Also die waren, nee, bei mir nicht. Also sie waren im Sie wohnten im selben Haus, wie das Geschäft war. Also von dem her habe ich sie
Ja.
natürlich tagtäglich gesehen. Also
Oder
das war
vielleicht das
sicher
als Schlusspunkt jetzt dieser
ein
Folge. Wir
Vorteil.
waren ja eigentlich beim War. Hast du das Gefühl, dass wenn du jetzt nicht noch Schiedsrichter gewesen wärst, außer Normalbürger und Geschäftsmann, dass du dich dann mehr um die Kinder hättest kümmern können in der Trennungssituation, dass man mehr Zeit miteinander verbracht hätte? Oder ist das erstmal eine Milchmädchenrechnung, weil ja die Kinder in einem bestimmten Alter vielleicht auch schon eigene Wege gehen und gar nicht dann immer die Zeit mit dir verbringen würden automatisch?
Ja, ich glaube natürlich schon, hast du mehr Zeit. Logisch hast du mehr Zeit, wenn du nur die Schiedsrichterei in Anführungszeichen hast und deine Familie. Logisch hast du da mehr
Oder
Zeit. Also
umgekehrt, eben nicht die Schiedsrichterei, aber stimmt. Ja.
ja. Oder nicht die Schiedsrichterei. Ja, logisch. Also eben nochmals, du hast ja drei Fender. Du hast ja immer drei Fender momentan, die an dir ziehen. Also das ist das Geschäft, das ist die Schiedsrichterei und es ist die Familie. Es sind ja alle drei, die irgendwo natürlich ja, zu Recht ihren Anteil wollen, oder? Und ja, und du musst versuchen, das irgendwie zu jonglieren, oder? Und irgendwie kommst du dir da halt immer vor wie beim chinesischen Zirkus mit den Tellern auf der Stange, oder? Dass alle drei Teller, die müssen irgendwo immer in Bewegung sein, damit sie nicht runterfallen, oder? Und wenn du dann halt irgendwann mal vielleicht müde bist oder nicht mehr so konzentriert bist, ja, dann kann es eben sein, dass einer dieser Teller runterfällt, oder? Und eigentlich möchtest du ja vor allem eines nicht, als Schiedsrichter sowieso nicht, als ambitionierter Schiedsrichter, dass dieser Teller runterfällt, oder der sportliche. Da möchtest du ja Erfolg haben. Also gibst du ja noch mehr Konzentration in diesen Teller und vergisst dann eben vielleicht eben den privaten Teller, oder? Also so nach dem Motto, ja, der dreht sich doch alleine, oder? Nee, der dreht sich eben nicht alleine, oder? Und da braucht es eben auch wieder Energie und Aufmerksamkeit, dass der eben nicht runterfällt, oder? Und spätestens, wenn er dann halt mal am Wackeln ist und du dann eben nicht dahin gehst und da wieder drehst, dann fällt der halt dann wirklich mal runter und dann stehst du dann wirklich so irgendwie vor dem Scherbenhaufen vielleicht, oder?
Ja, dann
Das
ist er
ist dann
kaputt.
tatsächlich, ja, dann ist er kaputt, ja. Genau.
Ja, wir verschieben jetzt einfach mal die
Ja.
Überlegungen über eine Neuausrichtung des Wahrsystems auf eine weitere Folge. Da sehen Sie mal, waren wir wieder sehr spontan unterwegs, aber das ist ja kein Schaden. Es gibt ja kein ganz festes Programm und der Rosmeier-Podcast läuft ja immer weiter. Vielen Dank für dieses Mal fürs Zuhören und danke, Rosmeier, für deine Ausführungen. Bis bald.
Bis bald. Danke. Ciao, ciao.